Frage, hat jemand dieses Lied gekannt? Eine? Ja, super, einer hat es gekannt, schön. Wir befinden uns am Ende, am ziemlichen Ende dieses Jahres, dieses Kirchenjahres. Es ist der vorletzte Sonntag, wo wir uns heute zusammentreffen. Das Kirchenjahr läuft ja etwas anders wie das Kalenderjahr, wie manche von uns wissen, oder alle, ich weiß es nicht. Nächster Sonntag ist der letzte Sonntag und der nennt sich Ewigkeitssonntag oder Totensonntag. Und da wir am Ende des Jahres sind, wollen wir dies auch zum Thema nehmen, das Ende. Die Jahreszeit lädt uns eh dazu ein, wenn wir merken, dass selbst die Natur einen Anfang hat und ein Ende. Wenn die Tage wieder kürzer werden und wenn die dunklen Abende und die schwarzen Nächte immer länger brauchen, wenn die Bäume kahl werden und wenn sich die Natur auf den Winterschlaf einstellt, der Schlaf ist ja der Bruder des Todes, dann merken wir, das Leben hat auch ein Ende. Wir sind endlich, mit D, endlich. Auch du und ich, wir leben nur eine gewisse Zeit und dann sterben wir. Das ist ein Faktum. Und dann? Das ist die Frage. Manchem ist diese Erkenntnis eher unangenehm. Besonders wenn man so in Kraft und Saft steht, möchte man sich nicht so mit diesen Themen beschäftigen, die noch kommen, wenn wir alt sind. Aber wer sich mit seinem Ende auseinandersetzt, der wird auf einige Fragen stoßen. Und neben der Frage, wie es denn nach diesem Leben weitergeht, gibt es da auch die Frage, was hat denn mein jetziges Leben mit dem Ende und mit dem Danach zu tun? Gibt es da eine Beziehung? Hat das Konsequenzen? Es gibt eine wachsende Gruppe von Leuten in unserer Gesellschaft, die antworten einfach, danach kommt nichts. Das ist es. Und wenn ich diese Antwort mir gebe, dann ist klar, dann brauche ich mir auch nicht darüber Gedanken zu machen, wie ich hier lebe. Wie gut oder wie schlecht, denn es hat keine Konsequenzen. Am Anfang des heutigen Gottesdienstes haben wir diesen Eingangsvers gehört. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist auch der heutige Wochenspruch aus 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden. Wir müssen alle transparent werden. Wir werden alle durchleuchtet vor dem Richterstuhl Christi, sagt Paulus. Und Christen glauben an ein Leben nach diesem irdischen Leben und dass das, wie wir hier gelebt haben, sehr entscheidend ist. Deshalb hören wir heute einen Predigttext, der genau mit diesem Offenbarwerden auch zu tun hat. Der Text gehört zu den eher schweren Texten in der Bibel, würde ich meinen. Er ist mehrdeutig, nicht leicht zu verstehen, aber es ist etwas, was uns von Jesus überliefert worden ist. Hören wir zunächst diesen Predigttext in Gänze. Jesus, Lukas Kapitel 16, Vers 1 bis 9. Lukas Kapitel 16, Vers 1 bis 9. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich hören? Sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor. Du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Überlegte hin und her. Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit ich die Leute in ihren Häusern, damit mich die Leute in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl. Darauf sagte der Verwalter, hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib 50. Den Nächsten fragte er, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der sagte, 100 Sack Weizen. Auch ihm antwortete er, hier, dein Schuldschein und schreib 80. Da lobte der Herr den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hatte. In der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit den Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Soweit der Predigtext. Wie gesagt, es ist kein leichter Text, glaube ich. Wie lernen die Menschen am besten? Ich denke mal, am besten aus eigener Erfahrung. Wer sich schon mal die Finger verbrannt hat, der merkt sich das. Es gibt zwar unverbesserliche, aber die meisten wissen das. Und nicht nur für den Einzelnen gilt das, dies gilt eigentlich auch für die ganze Menschheit. Die Menschheit sollte eigentlich aus ihrer Geschichte lernen. Es gibt ja diesen Satz, wer nicht aus seiner Geschichte lernt, ist dazu verdammt, seine Fehler immer wieder zu wiederholen. Umgekehrt, anstatt aus der Vergangenheit zu lernen, sollte man vielleicht auch aus der Zukunft lernen können. Aber das Problem mit uns ist, glaube ich, dass wir viel zu sehr im Hier und Jetzt festhängen. Zu wenig Zeit haben, mal stehen zu bleiben und uns zu erinnern und noch weniger Zeit vorauszudenken und von der Zukunft her unser Leben zu begreifen. Aber das genau versucht Jesus heute Morgen zu tun. Er versucht, aus der Zukunft heraus auf dieses Leben zu schauen. Er benutzt dazu dieses Gleichnis und ich lese noch einmal die ersten zwei Verse. Kapitel 16, Lukas Evangelium, Vers 1 und 2. Jesus wandte sich zu seinen Jüngern und sagte, ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Über diesen gingen Klagen bei ihm ein. Es hieß, er veruntreue ihm sein Vermögen. Da ließ er den Verwalter rufen. Was muss ich von dir hören? Sagte er zu ihm. Leg die Abrechnung über deine Tätigkeit vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Bums. Blöde Situation. Der Verwalter steht mit dem Rücken zur Wand. Da geht nicht mehr viel. Was bedeutet das mit dem Rücken zur Wand? Ich kann ganz schlecht ausweichen, ich kann nicht mehr zurückgehen, und ich bin irgendwie eingeengt, ich bin fixiert. Er weiß, er soll entlassen werden. Und das ist ein Schicksal, das viele Menschen in unserer Gesellschaft immer wieder teilen müssen, dass sie kurz vor der Entlassung stehen. Vorher sollte er die Geschäftsbücher noch übergeben und Rechenschaft ablegen. Aber eigentlich ist die ganze Sache ja schon gelaufen. Sein Ausschluss ist eigentlich schon entschieden. Und überhaupt, wenn so ein schwerwiegender Vorwurf mal im Raum steht, dass ich jemanden betrogen habe, dann ist die Grundlage eines Miteinanders in der Arbeit nicht nur stark angekratzt, sondern eigentlich schon gebrochen. So, stellt euch einmal vor, euer bester Freund kommt zu euch und ist genau in dieser Situation. Was würdet ihr ihm raten? Wie soll er sich verhalten? Soll er sich verteidigen? Gründe suchen? Warum? Weshalb? Soll er sich schon mal einen ganz anderen Job suchen? Kein Verwalterjob mehr. Man könnte sagen, diese Verwalter, den nennen wir heutzutage eigentlich Geschäftsführer. Das ist mehr so im Management. Und da wissen wir ja, was da hin und wieder auch heutzutage mit diesen Managern passiert, wenn sie etwas veruntreuen. Aber wenn du einmal den Namen weg hast, dass du nicht verlässlich bist, brauchst du dir in der Sparte keine Stelle mehr zu suchen. Oder sollte er sich vielleicht jetzt schon auf einen sehr harten Schnitt einstellen? Es führt kein Weg dran vorbei. Du wirst deine soziale Leiter bis auf die unterste Stufe runtergehen müssen. Du bist jetzt ein Bittsteller. Einen Job wirst du nicht mehr finden. Vielleicht wirst du auf Almosen angewiesen sein und musst zum Sozialamt gehen, als Sozialhilfeempfänger. Der Verwalter überlegt in seiner Situation, was wir ihm oder ich ihm jetzt geraten habe, wägt er alles genau ab. Er ist ein schlauer Kopf. Und er verwirft es. Lesen wir, wie er vorgeht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Mein Herr wird mich entlassen. Für schwere Arbeit trauge ich nicht. Okay. Und ich schäme mich zu betteln. Doch jetzt weiß ich, was ich tun kann. Damit die Leute mich in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Nacheinander rief er alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Fragte er den ersten. 100 Fass Öl, antwortete der. Darauf sagte der Verwalter: Hier, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin, schreib stattdessen 50. Okay, nächster. Wie viel schuldest du? 100 Sack Weizen. Okay, hier, Schuldschein, schreib 80. Wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, dann hast du eigentlich nur noch eine Richtung so richtig frei. Das ist nach vorne. Angriff kann manchmal die beste Verteidigung sein. Das wird er sich gesagt haben. Er rettet, was noch zu retten ist. Ist da noch was zu retten? Noch gelten sein Wort und seine Unterschrift ja etwas. Noch ist er ja Verwalter. Also ruft er die Schuldner zu sich und wahrscheinlich waren die Schuldner mehr überrascht als wir, wenn wir diese Geschichte zum ersten Mal hören. Was? Wir sollen davon profitieren? Und das sind hier ganz gehörige Beträge, die Jesus hier einfügt. Wir können davon ausgehen, dass das mindestens 1000 Liter Olivenöl sind, über die wir hier sprechen, und mindestens 3 Tonnen Weizen, die hier mal so flugs über die Theke gehen. Davon konnte eine Familie lange leben damals und auch heute noch, und man brauchte damals große Plantagen, um auch nur über mehrere Jahre verteilt auf Erträge in dieser Größenordnung zu kommen. Also durchaus vergleichbar mit den Managern heutzutage, die noch einen Boni bekommen, wenn sie irgendwas in den Sand gesetzt haben. Und ist es nicht überraschend, dass der Verwalter anderen hilft in dieser Situation? Natürlich ist klar, er denkt natürlich auch an sich, sicherlich. Aber er denkt auch an die anderen Menschen. Er könnte ja auch hingehen und versuchen, das zusammen zu glauben, was noch möglich ist, und dann ab durch die Mitte und sich verkrümeln. Das wäre ja auch eine Alternative. Nein, das macht er nicht. Sein Blick ist nicht verengt, wie bei den Pferden mit den Scheuklappen, dass es nur in diese eine Richtung geht, sondern sein Blick ist immer noch weit. Er sondiert alle Möglichkeiten, die er hat. Und er sieht die Menschen um sich herum und er weiß, er braucht diese Menschen. Er will nicht auf diese Menschen verzichten. Und er weiß, dass seine Zeit abläuft. Und gerade deshalb investiert er so, dass der Ertrag seine Entlassung als Verwalter überdauert. Er verschleudert zwar das Vermögen seines Chefs, aber da besteht sowieso schon kein Verhältnis mehr, keine Beziehung mehr, nur noch eine kaputte. Bei denen aber, die davon profitieren, hat er jetzt ein Stein im Brett, wie man so schön sagt. Bei denen hat er etwas gut. Ja, wenn wir das allerdings von der moralischen Seite sehen, und wir gehören ja zu der Fraktion, die die Moral immer schnell herbeiführt, dann ist das, was da geschieht, höchst zweifelhaft. Denn wir glauben gerade nicht daran, dass der Zweck die Mittel heiligt. Wir gehen gerade nicht davon aus, dass, wenn es mir einen Vorteil verschafft, es okay ist, wie ich mit anderen Leuten umgehe. Das glauben wir eigentlich nicht, oder? Und was der Verwalter tut, das ist gerissen und falsch zugleich. Auf der einen Seite bewundern wir ihn wahrscheinlich. Mensch, so ein cleveres Kerl. Der ist doch sowas von gerissen. Wahnsinn. Und auf der anderen Seite wissen wir genau, das ist falsch. So können wir nicht handeln. Und trotzdem sollen wir davon etwas lernen können. Jesus, hör mal. Wir sollen etwas daraus lernen, so steht es im Lukas-Evangelium. Und wenn wir die Verse 8 und 9, die beiden letzten Verse, lesen, dann möchte ich, dass wir sie so lesen, als wenn wir aus diesem Gleichnis jetzt ausgestiegen sind und Jesus jetzt weiter kommentiert. Ja? Man kann das ja auch anders lesen, aber ich möchte, dass wir das so verstehen. Da lobte der Herr, das heißt, da lobte Jesus den ungetreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hat. In der Tat, sagt Jesus, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Menschen des Rechts. Habt ihr das auch schon mal vorgeworfen bekommen? Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, macht euch Freunde mit Geld, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es keinen Mammon mehr gibt, es wird die Zeit kommen, da gibt es kein Geld mehr, ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Jesus, was willst du uns sagen? Jesus lobt den Verwalter nicht, weil Jesus diesen Betrug gut findet. Das würde nicht zu Jesus passen, überhaupt nicht. Er nennt ihn nämlich gleichzeitig auch der ungerechte Verwalter. Ein falscher Hund. Betrug und Misswirtschaft sollen wir nicht nachahmen. Wir sollen keine Betrüger sein. Wir sollen nicht mit dem Besitz anderer leichtfertig umgehen, unverantwortlich umgehen. Weder wenn wir unsere Einkommenssteuer erklären und hier in der Versuchung stehen, etwas zu frisieren. Mhm. noch bei Gelegenheiten, wo es um schwarz bezahlte Handwerkerleistungen geht. Ups. Genau davon will Jesus uns ja eigentlich frei machen. Er will uns davon frei machen, dass wir auf unseren eigenen wirtschaftlichen Vorteil fixiert sind. Er will uns davon frei machen, dass wir uns von unserem Besitz besitzen lassen. Warum aber lobt Jesus diesen Ökonomen, diesen Verwalter? Was ist klug an seinem Verhalten? Das Erste, was klug ist, ist, dass er den Ernst seiner Lage annimmt. Das ist klug. Er weicht nicht aus. Er hätte auch versuchen können, sich links und rechts rumzuwinden. Gibt es auch. Man könnte auch hingehen und sich seine Situation schönreden. Gibt es auch. Wenn man einfach die Realität nicht wahrhaben will. Irgendwann setzt man dann alles gegen die Wand, aber es ist auch eine Strategie, die man anlegen kann. Er sagt sich, bald stehe ich vor meinem Herrn und muss in Rede und Antwort stehen, Rechenschaft ablegen und er wird das Urteil sprechen, mein Leben, wie es bislang war, ist dann vorbei. Nüchterne, klare Analyse der Situation. So ist es. Und Jesus macht damit klar, dass die Situation dieses Verwalters meine Situation ist und deine Situation ist und deine Situation ist. Jesus redet über unsere Lebenssituation, wie sie aussieht. Unsere Zeit ist begrenzt. Wir gehen auf ein Ende zu. Danach. Und dann werden wir vor dem Herrn stehen und werden Rechenschaft für unser Leben abgeben. Und er wird das Urteil sprechen. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, würde Paulus sagen. Aber wenn wir nicht nur angstbehaftet auf diese Aussage schauen, weil wir vielleicht doch ein bisschen Dreck am Stecken haben, so können wir sehen, dass diese Aussage auch etwas zutiefst Tröstliches hat. Jetzt werdet ihr fragen, was hat das denn Tröstliches an sich, wenn man sowas hört, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Versucht es mal von der anderen Seite zu sehen. Gerade heute hat das etwas Tröstliches, weil es auch bedeutet, dass das Unrecht, das Menschen erfahren, Unrecht in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, im sozialen Miteinander, Unrecht durch Krieg, Unrecht durch Verfolgung. Letzten Sonntag hatten wir den Sonntag der verfolgten Kirche. Dieses Unrecht ist nicht vergessen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Es gibt einen, der weiß um unser Unrecht und er vergisst es nicht. Ich glaube, das ist etwas, an das wir zutiefst glauben als Christen. Auf das wir zutiefst unsere Hoffnung setzen. Es gibt einer, der kennt unser Unrecht und er vergisst es nicht. Und es kommt der Tag, an dem die Unschuldigen wieder ins Recht gesetzt werden und alle, die Unrecht getan haben, werden dann Rede und Antwort stehen müssen für das, was sie Unrechts getan haben. Manchen mag der Gedanke vom Weltgericht Angst machen. Sie verdrängen ihn lieber. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass Jesus sagt, so ist es. Und wir darauf vertrauen, dass es wirklich so ist und dass Gerechtigkeit geschieht. Klug ist es stattdessen, dem ins Auge zu sehen, zu überlegen und dann danach zu handeln, von der Zukunft auszudenken. Das Leben ausrichten auf das, was kommt. Und was kommt auf uns zu? Gottes Ewigkeit. Der Himmel. Seine neue Welt. Die ewigen Wohnungen bei Gott. Das sind alles Bilder für etwas, was wir zutiefst mit Gottes Gerechtigkeit in Verbindung setzen. Und mit dieser Zukunft mahnt uns Gott und sagt, leitet euer Leben von dieser Zukunft her. Nun, das ist leicht gesagt, aber im Alltag vielleicht nicht so leicht durchzuhalten. Und wir können uns aber noch etwas anderes von diesem Verwalter abschauen. Er handelt nicht nur entschlossen, sondern lässt sich vor allem nicht von dem Geld vereinnahmen. Er klammert sich nicht daran und versucht nicht, so viel wie möglich in die eigene Tasche zu schaffen, sondern er gibt dieses Geld aus. Massig. Er setzt dieses Geld ein. Er lässt das Geld für sich arbeiten, damit er mit dem Leben davon kommt. Und dabei andere auf seiner Seite hat. Was ihm eigentlich wichtig ist, das sind die Menschen. Das sind die Beziehungen zu anderen. Denn er weiß, alles Geld der Welt rettet mich nicht, wenn ich einsam irgendwo versacke. Ich brauche die Menschen. Meine Zukunft ist nur eine Zukunft mit den Menschen. Und diese Haltung ist alles andere als selbstverständlich, würde ich sagen. Für alle, die Geld haben, also die einiges Geld haben, die viel Geld haben, gibt es nämlich eine große Gefahr. Diese Gefahr heißt mit vier Worten ausgedrückt: Geld verdirbt den Charakter. Habt ihr das schon mal gehört? Geld verdirbt den Charakter. Ich glaube, dass dieses Sprichwort Wahrheit enthält, aber dieses Sprichwort sagt nicht in der Umkehrung, dass die, die kein Geld haben, nur feine Leute wären. Das stimmt nämlich nicht. So darf man nicht denken. Sondern nur in der Richtung, der mit viel Geld umgeht, steht unbedingt in der Versuchung, dieses Geld zu missbrauchen. Geld ist gefährlich. Ich sage euch, wenn wir es nur aus diesem Verwalter gleich tun würden, die wir hier sitzen, wenn wir uns nicht vom Geld einnehmen und bestimmen ließen, die Welt wäre eine andere, als sie jetzt ist. Unsere Gemeinde wäre eine andere, wie sie jetzt ist. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mann. Das ist eine knallharte Ansage Jesu. Und die ist an jeden von uns und auch an mich gerichtet. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mann. Und diese Aussage kommt ganz kurz nach diesem Gleichnis. Gerade weil wir so leicht von dem besetzt und besessen werden, was wir besitzen, sollten wir uns ganz Gott zu wenden. Das ist die Botschaft. Gerade weil wir so sehr von dem besessen werden, was wir besitzen, sollten wir uns unbedingt Gott zuwenden. Jesus befreit uns von Gier und Neid und er befreit uns dazu, großzügig umzugehen mit dem, was wir haben. Jesus macht uns großzügig. Er schenkt uns ein großes Herz. Wir haben einen großzügigen Gott. Er möchte, dass wir großzügig mit dem umgehen, was wir haben. sag mal, das, was du hast, ist das dein Besitz? Hast du das von dir selbst? Oder verwaltest du das eigentlich nur, was du hast? Und hast das von einem ganz anderen anvertraut bekommen in diesem Leben? Wir sind die Verwalter, die Jesus hier anspricht. Jesus befreit uns von Gier und Neid und er macht uns großzügig, damit es anderen dient, was wir haben. Und damit es uns dient, und zwar in dieser Reihenfolge. Damit es anderen dient und uns dient, sollen wir großzügig sein, so großzügig, wie Gott uns gegenüber ist. Tja, manches können wir kaum begreifen. Wir hören es, was hier gesagt wird. Wir verstehen die Worte, aber es kommt nicht unbedingt ins Herz. Das ist das Traurige. Aber vielleicht doch. Und nie ausgelernt haben wir auch die Lektion von diesem ungerechten Verwalter. Wir lassen los, was wir haben, und am Ende mit dem Leben davon zu kommen. Wir lassen los, was wir haben, um am Ende mit dem Leben davon zu kommen.